Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Wiederauferstehung von Oranje. So titelt es heute die niederländische Zeitung The Telegraph nach dem 4:2 der Elftal gestern in Hamburg gegen die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Elf ist das ein Rückschlag. Eigentlich war das Selbstvertrauen wieder zurück in der Mannschaft. Wir analysieren gleich. Was ändert sich eigentlich, wenn man auf einmal zu den Top 100 der Tennisspieler gehört? Qualifikant Dominik Köpfer hat sich bei den US Open mit seinem Achtelfinaleinzug ins Rampenlicht gespielt. Gleich erzählt er uns davon, was das für seinen Alltag bedeutet. Und wir blicken ganz am Ende der Sendung nach Österreich und sprechen über die Bedeutung des Rücktritts von Skisuperstar Marcel Hirscher, die weit über das Sportliche hinausgeht. Das und mehr jetzt bis 20 Uhr in Sport am Samstag, unter anderem auch im Interview mit dem Volleyball-Bundestrainer und zur 100. Saison der NFL. Wir beginnen aber heute Abend in Nantes. Der EM-Titel ist das klare Ziel für die deutschen Tischtennismänner. Die Mannschaft um die Weltklasse-Spieler Timo Boll und Dimitri Ovtcharov ist der große Favorit bei der Team-Europameisterschaft. In den nächsten Minuten soll das Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich beginnen. Matthias Arians live in Nantes. Was erwartet uns da für eine Partie?
Es erwartet uns eine Partie, ich ahne, auf allerhöchstem Niveau. Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska auf deutscher Seite haben sich hier bisher im Turnierverlauf überhaupt keine Blöße gegeben, haben auch überhaupt keinen Zweifel daran wachsen lassen, dass man nicht gewillt sei, den Titel hier zu verteidigen. Und die Franzosen auf der anderen Seite natürlich auch mit diesem Heimvorteil, die haben ebenfalls einiges vor. Gestern Abend konnte man so einen Vorgeschmack darauf bekommen im Viertelfinale. Da lagen die Franzosen gegen Polen schon mit 0:2 zurück, aber angefeuert vom frenetischen Publikum, haben sie dann tatsächlich nochmal den U-Turn hinbekommen, haben die Partie drehen können und gehen natürlich jetzt euphorisiert in diese Partie. Wir erwarten eine rappelvolle Halle, heute 4000 Fans, und dann wird es hier tatsächlich ein echter Hexenkessel sein. Aktuell läuft noch das erste Halbfinale, seit über 3 Stunden messen sich da Portugal und Schweden. Wir sind in der 5. und entscheidenden Partie beim Stande von 2:2. Jetzt leichte Vorteile für die Schweden, denn in diesem letzten Match, da führt Jon Persson gegen Thiago Apollonia mit 2:1. Aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, dann der Auftritt der deutschen Mannschaft.
Am Ende der Sendung sind wir wieder bei Ihnen zurück, Matthias Arians in Nantes. Dann hat das Spiel Deutschland gegen Frankreich bereits begonnen wahrscheinlich. Noch ganz weit weg von einem EM-Halbfinale ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das 2:4 gestern in Hamburg gegen Erzrivale Niederlande ist ein kräftiger Dämpfer der Aufbruchstimmung. Martin Roschitz berichtet.
Bundestrainer Jogi Löw hatte vorgebaut und bereits vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande gewarnt.
Es wird Rückschläge geben, also die Rückschläge werden wir irgendwie auch mal in Kauf nehmen müssen.
Ziemlich genau vor einem Jahr, einige Wochen nach dem WM-Desaster in Russland, hat Löw den Neuanfang in der Nationalelf ausgerufen. Erst war es nur ein Reförmchen, dann ein radikaler Umbruch nach dem Abstieg in der Nations League, ohne Müller, Boateng und Hummels. Toni Kroos ärgerte sich über die fehlende Cleverness.
Steht 2:2 und dann müssen wir eben schlauer sein. Dann dürfen wir uns das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, weil 2:2 wäre ein Ergebnis gewesen, was okay gewesen wäre. Mit Blick auch aufs Hinspielergebnis, dann haben wir Fehler gemacht, die wir nicht machen dürfen.
Vor allem die jungen Spieler schienen spätestens in der zweiten Hälfte überfordert, körperlich und mental. Die Niederländer legten die Probleme in der neuen DFB-Elf schonungslos offen. Gerade in der Defensive fehlt es an Erfahrung und internationaler Klasse. Joshua Kimmich.
Wir haben keine Kontrolle gehabt, wir sind viel hinterhergelaufen und das müssen wir dann knallhart ansprechen.
Zwar hat die Mannschaft Entwicklungspotenzial, doch die Zeit bis zum nächsten Turnier wird aus Sicht von DFB-Direktor Oliver Bierhoff wohl nicht reichen, um aus ihr einen ernsthaften Titelkandidaten zu formen.
Ich glaube nicht, dass wir zur EM20 als Favorit fahren werden, also dass wir auch nicht wieder in diesem ganz engsten Kreis sein werden, weil du kannst zum Erfolg keine Abkürzung nehmen. Das geht auch bei uns nicht, auch wenn das dann mal kurzfristig scheint.
Für eine wirklich erfolgreiche Euro fehlt es dem stark verjüngten Team an Stabilität. Immerhin kann es schon am Montag seine Lernfähigkeit beweisen. In Belfast bei Tabellenführer Nordirland. Löw hat gegen die Niederlande zumindest ein paar gute Ansätze gesehen.
Phasenweise war es okay, aber nicht über die gesamte Spielzeit. Und deswegen gilt es auch den jungen Spielern so ein bisschen halt jetzt eben auch wieder das Gefühl zu geben, dass sie es können und dass sie stärker sind. Und das werden wir am Montag, da bin ich mir sicher, da wird man eine gute Reaktion zeigen.
Mit einem Auswärtssieg in Belfast würde Deutschland wieder die Tabellenführung übernehmen in Gruppe C.
Noch kein Sieg bisher in der Qualifikation für den Titelverteidiger. Die Partie heute Abend für Portugal in Serbien hat eine besonders große Bedeutung. Am Abend ist der Druck groß für Ronaldo und Co. Oliver Neuroth blickt voraus.
Es ist eine ungewöhnliche Situation für den sonst so erfolgsverwöhnten fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Lief es 2016 noch blendend für seine portugiesische Nationalmannschaft, holte sie gar den EM-Titel, hat das Team diesmal einen Fehlstart hingelegt. Ein 0:0 gegen die Ukraine und ein 1:1 gegen Serbien. Portugal steht mit gerade mal 2 Punkten auf dem 4. Platz der Gruppe B. Hinter der Ukraine Luxemburg und Serbien. Trainer Fernando Santos sagt daher: Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir alle verbleibenden Partien gewinnen müssen. 6 sind es noch, darunter das Auswärtsspiel heute gegen Serbien. Nur die beiden Erstplatzierten der Gruppen qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft. Für Trainer Santos ist klar, Portugal soll es als Gruppenerster schaffen. Und zwar dank der Fähigkeiten von Cristiano Ronaldo. Er sei fit und trainiere immer am Limit, so der Trainer. Auch Portugals Ex-Mittelfeldstar Deku setzt auf Cristiano. Das Team habe mit ihm den besten Spieler der Welt, sagte er in einem Interview. Die Zeitung Diario de Noticias aus Lissabon ist ebenfalls zuversichtlich und hat nachgeschaut. Bisher hat das portugiesische Nationalteam noch nie in Belgrad verloren. Anpfiff dort ist um 20.45 Uhr.
Und jetzt steht die Leitung zu Peter Ahrens, Kenner, Beobachter und Begleiter der deutschen Nationalmannschaft, für den Spiegel. Wir wollen nochmal sprechen und analysieren über die über das 2:4 gestern und die Perspektiven der deutschen Mannschaft für die EM-Qualifikation. Guten Abend, Herr Ahrens.
Hallo nach Köln.
Der Bundestrainer ist sich sicher, das hat er gesagt, es wird eine gute Reaktion in Belfast geben, muss er ja sagen. Aber sehen Sie das als Beobachter auch so?
Also ich würde ja sagen, dass jetzt alle vom Rückschlag sprechen, das sehe ich eigentlich anders. Also insofern denke ich, dass es eher gestern ein Abbild war der Leistung der deutschen Mannschaft. So ist sie im Moment eben, sie ist eben noch nicht so stark. Das gilt sowohl für die Abwehr als auch, wie ich auch denke, für die Offensive. Die Reaktionen gegen Nordirland, ich glaube schon, dass sie gewinnen werden. Also ich habe heute bei einem Kollegen der Sportschau gelesen, der die Nordiren so ein bisschen als Scheinriesen bezeichnet hat. Die haben zwar bis jetzt 4 Spiele gewonnen, aber das war eben gegen Estland und Weißrussland. Eigentlich müsste die deutsche Mannschaft die Qualität haben, zumindest Nordirland zu besiegen. Die Qualität, die Niederlande zu besiegen, hatte sie gestern eben noch nicht.
Dass man von einem Rückschlag spricht, liegt ja auch daran, dass beim DFB selber viel Aufbruchstimmung verbreitet wurde. Der Bundestrainer selbst redete sogar schon von der Stimmung wie beim WM-Titel 2014 und sagt auch jetzt nach dem Spiel noch, Qualitätsmängel wären keine da gewesen gegen die Niederlande. Das ist ja ein bisschen andere Wahrnehmung.
Ich glaube, die Öffentlichkeit war auch ein bisschen eingelullt von diesem 3:2-Sieg in Amsterdam. Der ja auch, wenn man den sich nochmal anschaut, sehr glücklich zustande kam. Zumindest in der zweiten Hälfte waren die Niederländer auch da ja relativ überlegen. Und es gab dann so einen Lucky Punch in der letzten Minute von Nico Schulz. Ich habe schon das Gefühl, dass diese Mannschaft noch nicht so weit ist. Man muss immer auch sehen, die ist vor etwas mehr als einem Jahr in der Vorrunde der WM ausgeschieden. Sie ist in der Nations League letzter geworden. Natürlich hat sich seitdem viel getan und natürlich muss auch der Bundestrainer natürlich auch so etwas wie eine Aufbruchsstimmung verkünden. Das ist seine Aufgabe und es gab ja auch gute Anzeichen, es gibt auch gute Anzeichen. Aber gestern hat man eben schon auch die Defizite dieser Mannschaft relativ deutlich gesehen, die eben nicht nur in der Abwehr liegen, nach meinem Erachtens.
Wo liegen die denn vor allem?
Also ich sehe auch vorne durchaus in der Offensive, das Thema Chancenverwertung ist ja ein uraltes Thema, aber es kommt jetzt dazu, dass auch relativ wenig Chancen überhaupt entstehen. Also wenn man sich anschaut, dass Toni Kroos derjenige ist, in diesem Kader, der die meisten Tore für den DFB geschossen hat, liegt natürlich auch daran, dass er die meisten Länderspiele hat. Aber es liegt eben auch daran, dass ansonsten in der Offensive gute Leute sind, schnelle Leute sind, Leute, die aufs Sonntagsspiel jetzt auch geeicht sind, aber eben auch nicht die Spieler, die wirklich Garanten sind für den Torerfolg.
Aber macht also jemand wie Serge Gnabry vielleicht Hoffnung aus deutscher Sicht? Der hat immerhin aus 9 Spielen jetzt 8 Tore erzielt.
Gnabry macht sicherlich Hoffnung. Leroy Sané macht natürlich auch Hoffnung, der jetzt für ein Dreivierteljahr allerdings nicht zur Verfügung steht. Ist immerhin ein Spieler, für den der FC Bayern 100 Millionen Euro gewillt war auszugeben, wie man hörte. Aber zum Beispiel Timo Werner ist ein Spieler, der natürlich sehr schnell ist, der in der Bundesliga seine Qualitäten ausspielt, aber der auch gestern wieder gezeigt hat, meinem Empfinden, dass ihm auf diesem Niveau dann auch noch eine gewisse Qualität fehlt oder beziehungsweise auch eine gewisse Flexibilität, die ihn Serge Gnabry durchaus hat.
Das heißt, das Fazit, was Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, zieht und sagt, man sei kein großer Favorit für das Turnier oder auch sogar weit weg von den Favoriten, das ist durchaus realistisch.
Weit weg würde ich jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht, dass man, wie es gestern zum Beispiel hieß bei RTL, dessen Freund, wir müssen auf jeden Fall ins Halbfinale kommen. Das ist so eine Erwartungshaltung, die, finde ich, die an den Realitäten vorbeigeht, die auch einfach falsche Erwartungen schürt. Ein Viertelfinale, das zu erreichen, dann einfach zu gucken, was dann noch möglich ist, wäre bei einer EM unter diesen gegenwärtigen Vorzeichen für mich durchaus ein Erfolg.
Alles vor dem Hintergrund des Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft vor einem Jahr. Das spielte ja jetzt auch gerade beim Zusammentreffen der Nationalmannschaft und beim Saisonstart für die Nationalmannschaft eigentlich so gar keine Rolle mehr. Hat man sich da so ein bisschen auch täuschen lassen, indem man das einfach völlig ausgeblendet hat?
Man sieht natürlich, dass es inzwischen personell eine ganz andere Mannschaft ist und das hilft natürlich, so etwas auch auszublenden. Nichtsdestoweniger ist es einfach Realität. Und zu sagen, diese Mannschaft macht einen derartigen Quantensprung innerhalb eines Dreivierteljahres, dass sie jetzt wieder Weltspitze ist, das ist einfach auch vermessen. Man hat wirklich gute Spieler, man hat sie vor allem im Mittelfeld, mit Kai Havertz, mit Gündogan, mit Toni Kroos, aber zwei von diesen drei Spielern kommen in der Nationalmannschaft auch bisher noch nicht so richtig zum Zuge. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass zum Beispiel Löw nach der WM sehr auf Joshua Kimmich gesetzt hat im Mittelfeld, den ich nach wie vor auf außen stärker oder als dringender empfinde. Und im Mittelfeld nimmt er einfach einen dieser beiden anderen Hochbegabten, Gündogan oder Kai Havertz, einen Platz weg.
Das heißt, Sie plädieren vor allen Dingen für eine realistische Einschätzung und halten jetzt auch nichts von Schwarzmalerei von denen, die jetzt sogar noch ein Fragezeichen an die EM-Qualifikation machen.
Daran kann ich eigentlich im Moment noch nicht glauben. Wir können natürlich übermorgen da das auch wieder anders sehen, wenn es tatsächlich im Winterpark eine Pleite geben sollte. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich habe auch vor dem Niederlande-Spiel gesagt, Deutschland und Niederlande werden zu EM fahren. Das wird auch so sein.
Ganz kurze letzte Frage. Nico Schulz, der Linksverteidiger, einer auch der Hoffnungsträger, fällt jetzt verletzt aus. Macht das irgendwas anders im deutschen Spiel?
Nein, eigentlich nicht. Macht die Defensive in dem Fall vielleicht ein bisschen sicherer, wenn Jonas Hector die Rolle übernimmt. Nach vorne wird er natürlich etwas weniger gehen bei Nico Schulz als bei Nico Schulz. Aber er hatte zuletzt oder gestern doch auch arge Defensivschwächen. Das könnte dann sogar ein bisschen besser laufen.
Peter Ahrens, Nationalmannschaftsreporter vom Spiegel, live bei uns im Deutschlandfunk. Wir bitten, die Leitungsqualität zu entschuldigen. Danke Ihnen für das Gespräch und die Einschätzung.
Schönen Abend noch.
Knapp das Halbfinale verpasst haben die deutschen Volleyballerinnen in dieser Woche. Bei der EM unterlagen sie im Viertelfinale im polnischen Lodz in 5 Sätzen gegen Polen. Sonst stünden sie heute in der Finalrunde in Ankara. Trotzdem überwiegt in der deutschen Mannschaft der Stolz über ein gutes Turnier, wie mir Bundestrainer Felix Koslowski vor dieser Sendung erzählt hat.
Grundsätzlich muss man sagen, die Mannschaft hat überragend gespielt. Wir haben uns als Ziel gesetzt, ins Viertelfinale zu kommen. Wir haben nicht gedacht, dass wir es schaffen können, als Gruppenerster ins Viertelfinale zu kommen. Und ja, für das Alter, für diese Abgeklärtheit, wie die Mannschaft dann da aufgetreten ist, war das schon eine sehr tolle Leistung.
Es ist ja wieder das Viertelfinale, das hatten Sie sich als Ziel gesetzt, das haben Sie auch 2017 bei der Europameisterschaft erreicht. Was war dieses Mal trotzdem besser, dass Sie so stolz und positiv auf dieses Turnier reagieren, wie Sie es jetzt immer wieder auch gesagt haben?
Ja, wir haben jetzt 7 Spiele bei der Europameisterschaft gespielt. Das war ja zum ersten Mal auch eine größere Europameisterschaft mit 24 Mannschaften. Und haben von 7 Spielen 1 Spiel 3-2 gegen den Gastgeber von mehr als 10.000 Zuschauern verloren. So. Dementsprechend haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht. Und die Ergebnisse, die wir erzielt haben, waren extrem positiv. Und Gruppensieger zu werden in unserer Gruppe, davon konnte man überhaupt nicht ausgehen. Wir haben das erste Mal Russland geschlagen bei einer Europameisterschaft. So, dementsprechend muss man auch sagen, dass die Mannschaft ein tolles Ergebnis abgeliefert. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben uns ja auch noch mal verjüngt. Wir haben noch mehr auf noch jüngere Spielerinnen gesetzt, die jetzt talentiert nachrutschen. Und die haben es uns auch sehr positiv zurückgegeben und mit sehr starken Leistungen geglänzt bei der Europameisterschaft.
Kann man sagen, der Abstand zu den ganz großen Volleyballnationen ist ein bisschen kleiner geworden und man kann vielleicht irgendwann in einigen Jahren mal sogar von einer Medaille träumen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt gucke, was diese Mannschaft geleistet hat in dem Alter, in dem sie war, kann man sie auf jeden Fall auch machen, 2 Jahren, 4 Jahren, um Medaillen bei einer Europameisterschaft zu spielen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, hätten wir dieses Spiel gegen Polen nicht in Polen gespielt, vor dieser Rekordkulisse, glaube ich auch, dass sie es geschafft hätten, dieses Spiel zu gewinnen. Das sind ja auch jetzt Erfahrungen, an die wir noch wachsen müssen. Aber man kann, glaube ich, sehr, sehr positiv sehen. Man hat diesen Sommer Russland geschlagen, man hat Brasilien diesen Sommer geschlagen. Also man hat schon viele von den großen Nationen schlagen können. Und deswegen sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr positiv gerade und sehen sehr positiv in die Zukunft.
Im Januar steht jetzt ein Qualifikationsturnier für Olympia in Tokio an. Da gibt es noch einen Platz zu holen. Wie realistisch ist das, dass Sie nach Tokio fahren mit Ihrer Mannschaft?
Ja, also wie gesagt, die Konkurrenz in Europa ist sehr, sehr groß. Das muss man ganz klar sagen. Man spricht auch immer davon, dass die Qualifikation für die Olympischen Spiele ist schwieriger als bei den Olympischen Spielen einen gutes bis sogar sehr gutes Ergebnis, heißt eine Medaille zu machen, weil die Europa hat regulär einen Startplatz für diese Olympischen Spiele, kann sich über interkontinentale Turniere den einen oder anderen dazu verdienen. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, da starten 12 Mannschaften bei Olympia und man nimmt, sag mal, USA, Brasilien, China und Japan weg, diese 4 Nationen, kommen danach 8 Europäer in der Weltspitze. Also so ist die Weltspitze gerade aufgestellt und am Ende werden nur 4 Europäer da starten dürfen bei Olympia. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass diese Olympia-Qualifikation im Januar nochmal eine kleine Europameisterschaft werden. Es wird ein sehr, sehr hartes Starterfeld sein. Wir sind Außenseiter, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem stimmt uns auch diese Europameisterschaft zuversichtlich, dass wir auch diesen Kampf da annehmen möchten und vielleicht nochmal für die eine oder andere Überraschung sorgen können, wie wir es jetzt bei der EM auch gemacht haben.
Wichtig ist natürlich, gerade für Sportarten, die nicht Fußball heißen, immer auch die mediale Präsenz und Aufmerksamkeit. Sind Sie mit dieser medialen Fläche zufrieden, die Sie durch die EM bekommen haben?
Ich habe da gar nicht so viel davon mitbekommen, muss ich sagen, weil wir waren natürlich erst in Bratislava und dann in Lutsch. Wir haben viele Interviewanfragen gehabt. Das ist natürlich schon ungewöhnlich für uns. Sportschau hat sich für uns interessiert. Klar, denn Sport 1 natürlich, die unsere Spiele übertragen haben. Und man hat natürlich das Feedback jetzt von den Leuten mitbekommen drumherum, dass es doch sehr, sehr viele Menschen gesehen haben und viele Menschen es wahrgenommen haben, dass wir eine Europameisterschaft gespielt haben und dass jemand auch gut gespielt hat. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich riesig darüber, dass wir jetzt so diese Bühne ein bisschen bekommen haben.
Wie wichtig ist das für Sie?
Ja, natürlich. Das weiß, glaube ich, jeder, dass jede Sportart ist total von den Medien und von der medialen Präsenz abhängig. Da geht es nachher um Sponsorengelder, um alle solche Sachen. Und da zählen nur die Fernsehminuten, muss man auch im Endeffekt sagen, wie viele Minuten man im Fernsehen präsent ist und welche Wahrnehmung das in der Öffentlichkeit hat. Und dafür hat uns das natürlich extrem geholfen.
Spielt das auch eine Rolle, wenn Sie an Olympia denken?
Ja, also an Olympia denken wir nicht wegen der Medienpräsenz. Das muss man ganz klar sagen. Olympia ist der Traum jedes Athleten, jedes Betreuers, jedes Trainers, da einmal hinzukommen, das einmal zu erleben. Dann machen wir uns keine Gedanken über die mediale Präsenz. Natürlich kommt die mit dazu. Olympia ist halt die Bühne überhaupt für alle anderen Sportarten neben Fußball. Aber das steht für uns nicht im Vordergrund. Das ist, glaube ich, für unseren Verband natürlich nochmal sehr wichtig. Aber für uns als Trainer und Athleten ist einfach dieses Turnier, dieses olympische Turnier. Im Endeffekt dreht sich alles darum. Jede EM, jede WM sind nur Etappen Richtung Olympische Spiele. So muss man das ganz ehrlich sagen.
Bundestrainer Felix Koslowski über die starke EM der deutschen Volleyballerinnen und die olympischen Perspektiven und Träume. Von Olympia träumen, das können auch die deutschen Baseballer. In diesen Minuten wird in Bonn die Heim-Europameisterschaft eröffnet. Wie in vielen anderen Sportarten dient das kontinentale Turnier auch der Qualifikation für Tokio im kommenden Sommer. Beim Baseball geht es darüber hinaus aber ganz einfach auch darum, den Sport hier bekannter zu machen. Jan-Henrik Grafler.
Pitcher, Catcher, Homebase. Für viele Deutsche ist Baseball noch immer eine exotische Sportart mit einem undurchsichtigen Regelwerk. Das soll sich ändern durch die Europameisterschaft in Bonn und Solingen. Bei der letzten EM verpasste das deutsche Team eine Medaille und landete auf Rang 4. Bei der Heim-EM gehen die Nationalspieler um Donald Lutz durchaus selbstbewusst ins Turnier.
Beim Baseball kann alles passieren. Ja? Jeder kann einen guten, schlechten Tag haben, je nachdem. Wenn wir gut drauf sind, können wir jeden vom Platz fegen.
Teamkollege Sascha Koch formuliert es noch deutlicher.
Unser Ziel ist es, klipp und klar Europameister zu werden, uns für die anschließende Olympia-Qualifikation zu qualifizieren und dann mit dem Ziel, den Olympia-Qualifier zu gewinnen und 2020 dann die Olympischen Spiele in Tokio zu spielen.
Baseball ist in Deutschland immer noch eine Randsportart, obwohl es im kommenden Jahr in Tokio olympisch ist und dies auch in den 90ern schon war. In Asien und Nordamerika dagegen ist Baseball Volkssport. Donald Lutz, der gemeinsam mit seinem Bruder Sascha im deutschen Team steht, kennt die unterschiedliche Ligensituation.
In Amerika ist es auch so, dass wir quasi 140, 160 Spiele im Jahr spielen. Also da ist dann quasi von Februar bis September Vollgas jeden Tag.
Die Faszination vom Baseball liegt für ihn klar auf der Hand.
Es ist einfach ein super Gefühl, wenn du den Ball gut triffst und vor allem, wenn du ab und zu mal einen aus dem vom Feld raushaust, einen sogenannten Homerun.
Den letzten Feinschliff vor der EM hat sich die deutsche Mannschaft in Japan geholt und sie hofft nun auf Rückenwind durch den Heimvorteil und auf viele Zuschauer, die sich neu für die Sportart Baseball begeistern.
Es macht halt auch mehr Spaß, ob man jetzt vor 50, vor 200 oder vor 5000 oder sogar 50.000 Menschen spielt. Also es ist halt einfach eine ganz andere Atmosphäre für die Sportler, die halt in so einem Stadion dann aufkommt.
Ganz so viele werden es bei der Heim-EM noch nicht werden. Die Veranstalter erwarten bis zu 2500 Zuschauer pro Tag.
das Finale am kommenden Sonntag. Schon deutlich weiter in der Bekanntheit ist hierzulande inzwischen eine andere der großen US-Sportarten, American Football. In der Nacht zu Freitag hat die 100. Saison der Profiliga NFL begonnen. Ziel ist das große Finale der Super Bowl Anfang Februar. Zu Beginn dieser Jubiläumssaison habe ich mich vor der Sendung mit Patrick Esume unterhalten. Er war selbst früher Co-Trainer in der NFL, ist aktueller Europameister als Trainer der französischen Nationalmannschaft und einem größeren Publikum bekannt als Experte bei den Fernsehübertragungen von RAN NFL. Ich habe ihn gefragt, woran er zuerst denken muss beim Gedanken an 100 Spielzeiten NFL.
Tradition, ich denke an all die Superstars, die in der Zeit, in der ich die NFL kenne, was natürlich nur ein Bruchstück dieser 100 Jahre darstellt, die alle schon gespielt haben und welchen Einfluss die auch auf meine eigene Karriere gehabt haben. Das ist schon beeindruckend, dass es diese Liga so lange gibt und ja, auch was für Superstars aus dieser Liga gekommen sind, global auch.
In Deutschland ist die NFL erst seit einigen Jahren so ein bisschen mehr, zumindest in ein breiteres Faninteresse gestoßen. Und trotzdem, wenn man mal so über das Spiel und über Taktik redet, die allermeisten in Deutschland wissen noch nicht viel über American Football. Super Bowl haben vielleicht viele schon mal gehört, aber das Spiel an sich verstehen nicht die allermeisten. Wie ist das für Sie, der Sie ja ein Profi sind, dann in den Kommentaren immer wieder bei Null anzufangen?
Nun gut, also die Zuschauerschaft, die wir haben, Gott sei Dank, die ist ja großartig gewachsen. Da sind jetzt schon viele dabei, die die Grundzüge unseres Sports verstehen. Also ich muss nicht immer wieder ganz bei Null anfangen, aber ich muss natürlich sehr an der Oberfläche bleiben, weil ansonsten ist unser Sport doch schon so komplex, dass man schnell das Verständnis verlieren kann. Da muss ich mich immer wieder einbremsen, weil ich will natürlich über das reden, was ich sehe, was konzeptionell passiert. Aber bis wir da hinkommen, dauert das, glaube ich, noch ein paar Jährchen.
Wenn man in Deutschland über Sport redet, dann ist die Vergleichsgröße schlechthin immer der Fußball. Kann man das irgendwie vergleichen, American Football und Fußball, auch so von der Komplexität
Nein.
der Regeln?
Nein, in keinster Weise. Also dafür sind die Sportarten zu unterschiedlich. Fußball, da gibt es eine Strategie natürlich, aber es ist jetzt kein Taktik- und Strategiespiel in erster Linie. Football ist für den Laien natürlich erstmal brutal und physisch. Aber American Football ist natürlich ein Strategiespiel. Das ist Schach mit lebenden Figuren. Es ist kein fließendes Spiel wie Fußball, wo die Zeit eigentlich ja nicht anhält, sondern permanent durchläuft, außer jemand tut so, als wäre er verletzt. Dann wird nachgespielt. Also insofern, unser Spiel ist ganz anders. Das kann man nicht vergleichen.
NFL ist eben auch das große Spektakel, das steht auch für Show und für Kommerz. Wenn wir nochmal den Fußball als Vergleich nehmen, da stehen in Deutschland immer mehr Fans auf, die sich so ein bisschen auch abwenden von diesem Kommerz. Ist das in den USA mit der NFL auch irgendwie spürbar oder ist das gar nicht so?
Ich glaube, dass die Amerikaner haben da einen anderen Bezug zu Leistung und Geld und Entertainment als wir hier in Deutschland. Ich glaube, dass wir hier drüben in Deutschland eher dazu tendieren zu sagen, man, am Ende ist es doch nur Sport und die Summen wären jetzt absurd und bizarr. Das ist in Amerika, wie gesagt, glaube ich, haben die ein anderes Grundverständnis dafür. Aber man muss natürlich sagen, dass die Summen, die da bezahlt werden in Amerika, wirklich jenseits jeglicher Vorstellungskraft liegen. Also 150 Millionen oder über 100 Millionen für einen Spieler zu bezahlen, ist schon harter Tobak. Aber das gibt es ja natürlich hier im Fußball auch. Die ganz großen Superstars, glaube ich, kosten ja mindestens auch schon dreistellige Millionenbeträge. Insofern sind wir in Europa ja auch nicht weit weg davon.
Trotzdem würde ich gerne nochmal verstehen, was das genau ausmacht, NFL. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Believe the Hype. Ist das ein Hype NFL oder, wenn ich Ihrem Untertitel folge, mehr als nur ein Spiel? Was wäre das denn insgesamt?
Es hat angefangen als Hype. Das ist auf jeden Fall so. Ziemlich schnell in der Öffentlichkeit waren wir auf einmal ein Thema. Das Buch habe ich bewusst so genannt, weil diese Frage, ist es ein Hype? Am Anfang, die habe ich natürlich ganz oft gehört. Und wann wird er verschwinden? Und mein Buchtitel Believe the Hype spielt darauf an, dass es mehr als nur ein Hype ist, sondern man kann daran glauben, das wird sich hier langfristig auch durchsetzen. Und ich glaube, das ist auch der Fall. Und man merkt es gerade, wir haben dieses Jahr im Februar den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Das ist, glaube ich, schon ein Indiz dafür, dass Football hier angekommen ist in Deutschland.
Und es ist mehr als nur ein Hype, weil das mittlerweile auch eine ganz große Bühne ist, sogar politischer Art, wenn man an Colin Kaepernick und seinen Kniefall als Protest gegen Rassismus denkt?
Das passiert natürlich in Amerika, das bekommen wir hier natürlich mit, weil Football größer wird. Aber in Amerika ist es auf jeden Fall mehr als nur ein Spiel, weil die Protagonisten, die spielen, haben Gott sei Dank viele ja auch eine politische Meinung, die sie Gott sei Dank auch kundtun. Klar, aber das gilt auch für hier, dieser Titel ist mehr als nur ein Spiel. Gilt auch für unsere Community in Deutschland, weil die American Football wirklich lieben und intensiv verfolgen, das sind mehr als nur ganz normale Fans. Ich glaube, wenn man mal auf so einem Fan-Event ist, kann man das verstehen, dass Football schon eine bestimmte Lebenseinstellung mit sich bringt und mehr ist als nur, ich gehe am Sonntag ins Stadion, guck mal kurz und dann habe ich ansonsten nichts mit dem Verein oder dem Team zu tun. Die Fans, die wirklich intensive Football-Fans sind, die setzen sich damit 24/7 auseinander. Und meistens dann auch die ganze Familie, Mama, Papa, Oma, Opa und alle Tanten sind dabei.
Dann würde ich Sie als allerletzte Frage noch nach Ihrem Expertenwissen fragen. Was erwarten Sie sich denn von dieser Jubiläumssaison?
Ich erhoffe mir, dass es 2-3 Teams geben wird, die jetzt auf den Plan treten, wenn es darum geht, um den Super Bowl zu kämpfen und dass das, sag ich mal, der Super Bowl und die Playoffs spannend werden, weil neue Teams dabei sind, wie zum Beispiel die Cleveland Browns, die jahrelang die großen Verlierer waren. Da ist jetzt so ein kleiner Shift in der NFL, vermeintlich. In der Offseason spricht man darüber und ich hoffe, dass das passiert. Darauf freue ich mich zu sehen, was da passiert.
Sagt Patrick Esume, früherer Co-Trainer in der NFL, heute vor allem bekannt als Fernsehexperte. Die 100. Saison hat begonnen. Wir bleiben in Sport am Samstag in den Vereinigten Staaten. Ab 22 Uhr deutscher Zeit beginnt in New York das Damenfinale der Tennis US Open und Tim Brockmeier blickt auf ein ungleiches Duell der Gegensätze voraus.
Es wird ein in vielerlei Hinsicht ungleiches Duell, dieses Finalduell zwischen der 37-jährigen Williams und der gerade mal 19-jährigen Andreescu. Während Williams allein in New York zum 10. Mal im Finale steht, spielt Andreescu ihr allererstes Grand-Slam-Finale. Als die US-Amerikanerin 1999 ihren ersten Grand-Slam-Titel ebenfalls hier in New York holte, war die Kanadierin noch nicht einmal geboren. Gar keine Frage also, dass Williams als die haushohe Favoritin in dieses US Open-Finale geht. Es zweifelt im Grunde keiner daran, dass sie ihren 24. Grand-Slam-Titel holt und damit den gut 40 Jahre alten Fabelrekord der Australierin Margaret Court einstellt.
Morgen dann die Männer, da steht die Partie auch fest. Rafael Nadal aus Spanien gegen den Russen Daniel Medvedev, also gegen den Mann, der vor einer Woche den Grand-Slam-Traum des deutschen Qualifikanten Dominik Köpfer beendete. Im Achtelfinale unterlag Köpfer Medvedev nämlich in 4 Sätzen. In der neuen Weltrangliste wird er danach zum ersten Mal unter den Top 100 stehen. Was aber bedeutet das für ihn? Was verändert es? Darüber habe ich mit Dominik Köpfer vor dieser Sendung gesprochen. Meine erste Frage: Waren die Siege in New York eher ein Traum oder die Bestätigung für ihn selber, dass er ein guter Spieler ist?
Anfangs würde ich sagen, war es eher ein Traum, bis ich es dann realisiert habe. Ich habe immer gewusst, dass ich vom Tennis her mit dem mithalten kann. Ich hatte in der Vergangenheit immer ein bisschen, stand ich mir selber im Weg, habe ich mich mental selber ein bisschen runtergezogen und das hat sich jetzt mal in den letzten paar Monaten geändert und dadurch kommen dann auch die Resultate, von dem her ist auch eine Bestätigung von der Arbeit, die ich gemacht habe über die letzten paar Wochen und Monate im Mentalcoach zu lernen.
Sie sind ja jetzt dadurch in die Top 100 der Welt oder kommen da rein ab Montag auf der neuen Weltrangliste. Ändert das irgendwas für Sie?
Auf jeden Fall, ja. Jetzt hätte ich eigentlich Challenger gespielt hier in den USA und das hat sich jetzt geändert. Und ich werde jetzt nach China gehen in 3 Wochen und dort dann ATP-Turniere spielen. Von dem her werde ich jetzt die größeren Turniere spielen, was natürlich umso schöner ist, weil es einfach ja bessere Bedingungen sind, mehr Zuschauer, mehr Geld, mehr Punkte, einfach größere Möglichkeiten bei den größeren Turnieren.
Jetzt hat sich ja Boris Becker schon gemeldet. Er ist ja Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund und hat Sie auch zu einem Kandidaten für die Davis-Cup-Mannschaft gemacht. Was macht das mit Ihnen als Sportler?
Ja, es ist natürlich ein Traum für Deutschland zu spielen, wenn es dann wirklich so kommen würde. Ich habe jetzt von ihm offiziell noch nichts gehört, aber ich habe ihn 1-2 Mal in der Umkleide gesehen. Von dem her rechne ich mir schon Chancen aus, dass ich dort mitspielen kann. Strophe ist gesetzt und dann, denke ich, wird entweder Co-Schreiber oder ich sein.
Wie ist das überhaupt für Sie? Ändert sich jetzt was in Ihrer persönlichen Wahrnehmung auch? Fühlen Sie sich jetzt auch, dass Sie zum Zirkus dazugehören?
Ja, ist also auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen in die richtige Richtung, jetzt dann in den Top 100 zu stehen. Das ist natürlich das Ziel jedes Tennisspielers, würde ich mal sagen, ein Traum jedes Tennisspielers. Und der ist jetzt in Erfüllung gegangen und jetzt geht's weiter. Neue Ziele stecken dann hoffentlich Ende des Jahres. Mein Ziel, ja, um die Top 50 ranzukommen, um dann eben in Australien eine gute Ausgangsposition zu haben. Von dem her, ich fühle mich schon, dass ich jetzt so langsam dazugehöre, aber ich habe auch hart dran gearbeitet über die letzten paar Jahre, College und dann die ersten 2 Jahre auf der Tour. Von dem her, es ist schon ein Traum, der in Erfüllung geht, aber jetzt lebe ich eben den Traum und will weitermachen.
Sie haben bis jetzt, das haben Sie auch schon angedeutet, vor allem Challenger-Turniere gespielt. Ich habe mich gefragt, wie sieht denn da der Alltag so im Unterschied aus, wenn man so an die ganz großen Topstars denkt? Die haben natürlich ihren Trainer dabei, die haben auch ein Betreuerteam, einen Physiotherapeuten. Wie war das bis jetzt für Sie? Wie sind Sie zu den Turnieren gereist?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich seit Anfang an, vor 2 Jahren, angefangen habe, auf der Tour zu spielen und mit einem Coach jede Woche reisen konnte. Das ist nicht immer die Möglichkeit, da eben das Preisgeld auf den kleineren Turnieren, vor allen Dingen bei den Challengern, relativ mager aussieht. Da reicht es gerade mal, um vielleicht Essenskosten und Flugkosten zu covern. Aber bei den größeren Turnieren gibt es, wie gesagt, auch mehr Geld und nimmt auch ein bisschen den Druck vom Tennis, um jede Woche gut zu spielen. Und kann mich jetzt voll aufs Tennis konzentrieren und muss mir nicht mehr so Gedanken ums Geld machen. Von dem her ist es schon jetzt ein Vorteil auch für mich. Kann mich voll drauf konzentrieren.
Heißt das, die alte Regel stimmt noch? Wer in den Top 200 der Weltrangliste ist, der kann vom Tennis leben?
Ich würde sagen, Top 200, da macht man nicht unbedingt Geld, aber sobald man in die Grand Slams reinkommt, in die Quali, da ist das Preisgeld mittlerweile auch sehr gut. Von dem her, ich würde sagen, Top 200 macht man keinen Verlust, aber macht auch kein Geld, je nachdem, wie man halt Trainer bezahlt und wie viele Wochen man mit denen dann auch rumreist.
Jetzt haben Sie fürs Achtelfinale, wenn ich das richtig gelesen habe, doppelt so viel Preisgeld bekommen, wie es sonst bei einem Challenger-Turnier, wo Sie spielen, an gesamten Preisgeld für alle Teilnehmer des Turniers gibt. Was heißt das für Sie?
Das ist schon eine Erleichterung, nimmt den Druck und einfach mehr Freiheit auch, vielleicht mal mit dem Physio zu reisen 1-2 Wochen und eröffnet einfach neue Möglichkeiten, um das Umfeld noch ein bisschen professioneller zu gestalten.
Aber macht das aus Ihrer Sicht, der Sie ja jetzt beide Seiten der Medaillen kennen, Sinn, diese Riesenunterschiede, oder ist das ein Ungleichgewicht in der Szene?
Ja, da sind auf jeden Fall Riesenunterschiede, das kann man nicht vergleichen. Die Öffentlichkeit sieht halt dann Roger Federer, wie er mit seiner Familie und mit 5 Coaches und Physios und Krafttrainern rumreist und dann im Challenger-Level, wo eben auch sehr gute Spieler sind, die Sachen noch nicht so den Durchbruch geschafft haben. Dort wird um jeden Dollar gekämpft und es ist schon ein Riesenunterschied zwischen Top 200 und Top 50 in der Welt, würde ich sagen. Das ist anders als bei vielen anderen Sportarten. Beim Tennis eben, da muss Woche für Woche sich Preisgelder spielen. Das heißt, wenn du in der ersten Runde verlierst, dann wird es eine schwere Woche. Dann hast du eben kein Geld gemacht. Und dann zu schauen, dass du die Woche danach wieder gut spielst, dass du weiter reisen kannst und deine Trainer bezahlen kannst.
Ändert das auch die Art und Weise, wie man selbst an den Sport rangeht? Setzt man sich damit selber sehr unter Druck?
Ja, teilweise schon. Ich hatte das Glück, dass ich von der Uni Unterstützung bekommen habe über die letzten Jahre. Aber da gibt es einige, die einfach, wie gesagt, von Woche zu Woche schauen müssen, wie sie zum nächsten Ort kommen, weil eben das Geld nicht so da ist bei den Challengern und macht man sich auf jeden Fall Druck und auch Gedanken, kann sich nicht so 100% aufs Tennis konzentrieren.
Ändert sich jetzt irgendwas an Ihrem Ablauf auch durch die bessere Platzierung in der Weltrangliste und die mehr verdienten Preisgelder?
Nicht unbedingt, ich werde weiterhin mit meinem gleichen Coach reisen, mit dem ich dann in 2 Wochen eben nach Asien gehe, dort 3 Turniere spielen werde und dann am Ende des Jahres nach Europa gehen, dort die Saison beenden und dann eventuell eben Davis Cup. Aber nächste Saison muss ich mal schauen, was ich ändern kann, was ich verbessern kann. Aber im Moment immer noch ein bisschen sacken lassen und dann jetzt mal in den nächsten paar Tagen mit meinen Trainern zusammensitzen.
Dominik Köpfer über die neue Welt Top 100 und das, was sich vielleicht in Zukunft für ihn verändern könnte. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Sie finden es auch online auf deutschlandfunk.de/sport. Und an dieser Stelle noch ein Ergebnis vom Radsport. Sam Bennett vom deutschen Team Bora Hansgrohe hat die 14. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Slowene Primoz Roglic bleibt weiter im roten Trikot des Gesamtführenden. 89-78, es war der zweite Sieg, wenn auch knapp, gelingt den deutschen Basketballern in der WM-Platzierungsrunde ein Pflichterfolg gegen Senegal. Angeführt von Dennis Schröder mit 24 Punkten hat die DBB-Auswahl nun die Chance, durch einen Sieg am Montag gegen Kanada sich für ein Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Und mit diesem Wort sind wir direkt auch in der Formel 1 gelandet, denn da stand heute das Qualifying an für den großen Preis von Italien. Jens Gideon kennt die Startaufstellung.
Charles Leclerc ist der Mann der Stunde in der Formel 1. Nach Pole Position und Rennsieg vor einer Woche in Belgien jetzt also der beste Startplatz beim Ferrari-Heimspiel in Monza. Für den 21-jährigen Teamkollegen von Sebastian Vettel war es schon die 4. Pole Position in dieser Saison. Erneute Enttäuschung für den deutschen Vierfachweltmeister. Vettel selbst qualifizierte sich nur für Startposition 4. Die Plätze 2 und 3 in der Qualifikation von Monza gingen an WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Der vorhergesagte Regen könnte im Rennen morgen allerdings für sehr viel Unruhe sorgen.
Eigentlich sollte vor einer Woche in Köln der zweitgrößte Triathlon Deutschlands stattfinden, mit etwa 4000 Teilnehmern. Eigentlich, denn das Rennen musste von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt werden, nachdem ihnen die Stadt Köln die Genehmigung für die Schwimmstrecke am Fühlinger See verweigert hatte. Nach diesem Desaster droht dem Kölner Triathlon jetzt auch insgesamt das Aus. Daniela Müllenborn hat sich umgehört.
Die Kartons mit den vielen tausend nicht benötigten Finisher-T-Shirts sind inzwischen weggeräumt und verstaut. Der Schock ist noch da, bei Veranstalter Uwe Jeschke.
Das geht eigentlich nicht. Wir hatten Leute von den, ich sage mal Dubai, mit dem einen habe ich noch gesprochen gehabt, Frankreich, Italien, selbst aus den Bahamas und so weiter kamen sie an.
Alle umsonst angereist, auch Christian aus Lissabon. Er wollte an dem Freitag vor dem großen Triathlon-Wochenende mit verschiedenen Wettbewerben und Distanzen für Hobbysportler und Topathleten seine Startunterlagen am Fühlinger See im Kölner Norden abholen. Christian ist neu in der Szene. Der Köln-Triathlon sollte erst sein zweiter Triathlon überhaupt werden.
Und dann war lediglich ein Zettel angeschlagen, wir müssen den Triathlon absagen.
Ich bin vor die Leute getreten. Ich bin die ganze Zeit da gewesen, vor Ort. Ich habe mich mitten in die Menge gestellt. Also letztendlich ist es schon so gewesen, dass einige sehr wütend waren. Wo man schon mal dachte, oh Gott, hoffentlich eskaliert das nicht.
Eine Athletin hat dann auch den Veranstalter angegriffen, wie es sein kann und so weiter. Aber die allgemeine Stimmung war doch eher Enttäuschung und Niederschlagenheit, muss ich sagen.
Gepaart mit Ungläubigkeit, denn der Grund für die Absage war eine fehlende Tauchergruppe, die die Schwimmstrecke auf der Regattabahn am Fühlinger See hätte absichern sollen. Eine Auflage der Stadt Köln, die Triathlet Christian nicht nachvollziehen kann.
Es war ja alles vorgesehen, dass es Rettungsschwimmer gibt, dass es Leute im Boot gibt, dass da waren ja noch Leute mit Stand-Up-Paddle waren eingeplant und mit dem Taucher. Das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass da Taucher auftauchen müssen.
Beim Kölner Triathlon ist eine Tauchgruppe seit 2013 Pflicht, auf Empfehlung der Feuerwehr wegen der hohen Teilnehmerzahlen und erst recht nach einem Todesfall vor 2 Jahren. Bislang hatte der Veranstalter diese Auflage auch immer erfüllt. In diesem Jahr allerdings gab es große Probleme, der Stadt das geforderte Tauchtrio präsentieren zu können. Ein paar Mal verlängerte das Kölner Ordnungsamt die Frist, zuletzt bis Freitagmittag 12 Uhr. Gut 2 Stunden nach der endgültigen Deadline meldete sich doch noch eine Tauchgruppe. Laut Veranstalter hatten sich die zuständigen Mitarbeiter der Stadt da aber schon ins Wochenende verabschiedet. Diese Kritik weist Dirk Schmaul vom Kölner Ordnungsamt zurück.
Also die Mail hat uns um 14.40 Uhr erreicht. Da hat der Veranstalter uns kommentarlos ein Angebot noch eines Dienstleisters rübergeschickt. Und bevor wir darauf reagieren konnten, haben wir um 15 Uhr schon eine abfotografierte Absage, die am Fühlinger See ausgehangen war, bekommen. Also das heißt, wir haben noch nicht mal 20 Minuten, weil das muss er ja auch geschrieben und ausgehangen haben, hätten Zeit gehabt zu reagieren. Also von daher dieser Vorwurf geht da so ein bisschen fehl.
Während sich Veranstalter und Stadt jetzt gegenseitig die Schuld geben, gucken die Athleten ein zweites Mal in die Röhre. Denn Uwe Jeschke wird ihnen höchstwahrscheinlich nicht mal das Startgeld zurückzahlen können. Ihm droht die Insolvenz.
Wir sind von den Startgeldern abhängig. Wir haben viel bezahlt schon dann. Das heißt, wir haben Medaillen bezahlt, wir haben Finisher-Shirts bezahlt, wir haben den ganzen Aufbau gemacht, wir haben aus Holland Gitter und Tringelgitter und wir haben die Leute musste ich das ganze Jahr über bezahlen. Das kommt ja alles aus den Startgeldern raus. So, wenn sie das dann alles teilweise auch vorbezahlt haben, dann haben sie nicht mehr viel Geld da.
Diese Informationen konnte Triathlon-Neuling Christian auch auf der Internetseite des Veranstalters nachlesen.
Was natürlich ein Witz ist, weil die Teilnehmer interessiert ja nicht, ob er große Ausgaben hat, denn der war ja auch nicht besonders professionell vorgegangen offensichtlich, wenn er einen Tag vor der Veranstaltung noch keine Genehmigung der Stadt hatte.
Vor dem Ärger mit der Tauchgruppe hatte es bereits andere Probleme gegeben. A, bei der Genehmigung der Radstrecke für den Triathlon, B, mit dem Nordrhein-Westfälischen Triathlonverband. Veranstalter Jeschke hatte nämlich diesmal darauf verzichtet, einen Antrag auf Genehmigung seines Triathlons zu stellen. Der kostet Geld. Geld, das sich Uwe Jeschke sparen wollte. Der Verband behielt sich daraufhin vor, Teilnehmer mit einem Startpass der Deutschen Triathlon-Union zu verwarnen oder sogar zu sperren. Für Jeschke, der als kommerzieller Veranstalter in der Vergangenheit schon häufiger Ärger mit dem Verband hatte, ist der Fall klar.
Dass sie sich mit damit letztendlich ihre gewisse Monopolstellung erhalten und keine unabhängigen Veranstalter die Möglichkeit haben, weil der Verband dann sagt, wir sanktionieren, wenn du da startest, auch andere Wettbewerbe aufzubauen.
Dem widerspricht die Deutsche Triathlon-Union, unter deren Dach im Jahr etwa 800 Triathlons stattfinden, veranstaltet von Vereinen und auch von kommerziellen Anbietern. Zum einen fließe das Geld aus den Veranstaltungsabgaben vor allem in die Nachwuchsarbeit des Landesverbandes NRW. Zum anderen sei eine offizielle Genehmigung der Verbände auch eine Art Gütesiegel, an denen sich die Teilnehmer orientieren könnten. Ein mögliches Aus des Kölner Triathlons wäre aus Sicht der Verbände sehr bedauerlich. förderlich für den Sport und die Athleten. Athleten wie Christian, der sich von dem Rheinfall in Köln aber auf keinen Fall die Lust auf Wettkämpfe hat nehmen lassen.
Nö, also ich gucke jetzt, was ich den nächsten mache.
Vielleicht aber keinen mehr in Köln, Daniela Müllenborn berichtete. Und damit sind wir jetzt wieder in Nantes. Halbfinale bei der Tischtennis-Team-EM zwischen Deutschland und Frankreich. Matthias Arians, das Spiel hat ja mit Verspätung begonnen. Wer hat den besseren Start?
Ja, das Spiel hat eigentlich erst vor wenigen Augenblicken begonnen. Wir sind tatsächlich im ersten Satz dieser Partie und zwar zwischen Timo Boll und Simon Gauzy. Die deutsche Nummer 1 gegen die französische Nummer 1 und den besseren Start erwischt, den hat eindeutig Timo Boll 5:2 seine Führung. Und er sieht sehr, sehr konzentriert aus in dieser Partie gegen den jungen Franzosen. Der ist erst 24 Jahre alt. Das ist aber auch nötig, denn was hier im Vorfeld dieser Partie so etwa 20 Minuten lang abgezogen wurde durch die Hallensprecher, das war schon in der Tat phänomenal. Da wurde das Publikum aber derart aufgeputscht. Und das spürt man bei jedem Punktgewinn für den Franzosen, für Simon Gauzy. Da brandet der Jubel hier auf. Also das wird nicht nur eine sportliche Herausforderung für Timo Boll, sondern eben auch eine Herausforderung, diesem Druck da standzuhalten. Aber bisher sieht es sehr ordentlich aus. 7:2, das wäre natürlich die beste Antwort aus deutscher Sicht, wenn man den Franzosen gleich mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen würde. Aber bis dahin ist es noch ein ganz, ganz langer Weg. Aktuell also 7:2 die Führung im ersten Spiel des ersten Satzes zwischen Timo Boll und Simon Gauzy.
Danke, Matthias Arians, live in Nantes. Heute Abend in Sport aktuell ab 22.50 Uhr haben wir dann hoffentlich das Ergebnis. Am Ende dieser Sendung schauen wir jetzt nochmal zurück auf den vielleicht größten Sportauftritt dieser Woche. Am Mittwoch erklärte Österreichs Superstar Marcel Hirscher in einer eigens für ihn konzipierten Sendung, dass er seine Skikarriere beendet. Live ausgestrahlt im ORF. Dort verschob man sogar das erste Wahlduell zur Nationalratswahl, die in 3 Wochen angesetzt ist. Wieso der Rücktritt eine solch große Bühne bekam und wie dies auch einzuordnen ist, dazu Jessica Sturmberg.
Eurem Auftritt ist ein Rücktritt vorangegangen, dem wir jetzt den Vortritt gelassen haben. Darum fangen wir ein bisschen später an heute.
Eine gute Stunde musste die Politik warten, bevor ORF-Moderator und Journalist Tarek Leitner die ersten beiden Politiker zum Wahlduell bat. Die sportliche Nachricht des Tages, die mit der Ansetzung der Sondersendung schon in der Luft lag, hatte Vorrang.
Es ist wirklich keine große Überraschung mehr. Es ist eigentlich vorweg. Ja, es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde.
Hatte eine knappe Stunde zuvor Marcel Hirscher dem nicht mehr ganz so überraschten Fernsehpublikum verkündet. Die eigens angesetzte Sondersendung mit dem Titel Marcel Hirscher – Rückblick, Einblick, Ausblick beschäftigte sich eine Stunde mit dem Rücktritt, mit der Reflexion der Karrierestation, wie es weitergeht und vor allem dem, warum gerade jetzt auf dem Höhepunkt. Der zweifache Olympiasieger, siebenfache Weltmeister und achtfache Gesamtweltcupsieger offenbarte, wie trotz aller Dominanz wenig selbstverständlich die Siege, aber doch extrem hoch der Druck gewesen war.
Für mich war das immer bildlich so vorgestellt, wenn du mit dem Rücken gegen eine Mauer stehst und hinter dir eine hetzende Herde Hunde und du musst da aufhören, es hilft nichts. Und so hat sich das für mich angefühlt. Also ich habe gewusst, ich muss jetzt alles oder nichts. Und mir war damals auch bewusst, besser draußen als wie Vierter werden.
Und dass mit den vielen Siegen die Erwartungen hoch blieben, während sein Hunger nach mehr Titeln und auch sein körperlicher Akku nachließen.
Dass einfach der Sommer schon fast zu kurz wird für die Zeit, die ich brauche, um wieder wirklich 100% regeneriert zu sein. Und ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr bereit bin, einfach den Preis zu zahlen.
Ein Rücktritt so nachvollziehbar wie emotional, aber auch tatsächlich so bedeutend, dass dafür eine Wahlsendung verschoben werden sollte für eine aussaatplanmäßige Nationalratswahl, die infolge der Ibiza-Affäre stattfindet? Johann Skoczek, österreichischer Sportjournalist und Buchautor, findet diese Bedeutungszuschreibung und Prioritätensetzung unverhältnismäßig.
Aufgrund dieser Unangemessenheit, dieser Geste, dieser medialen Inszenierung kann man schön sehen, dass hier etwas ins Rutschen gegangen ist. Skisport hat längst nicht mehr die Bedeutung für Österreich, er weiß es nur noch nicht.
Denn gerade indem diesem Rücktritt ein höherer Stellenwert als der politischen Auseinandersetzung beigemessen wird, werde deutlich, dass der Skisport um seine Bedeutung kämpfe, argumentiert Skoczek.
Auch in den größten Tagen des österreichischen Skisports wäre es niemandem in den Sinn gekommen, die Politik, die natürlich auch die Helden verehrt hat und akklamiert hat, aber die Politik hinter diese Helden einzureihen. Das war damals nicht notwendig. Jeder hat gewusst, wie wichtig der Skisport ist, jeder hat das akzeptiert. So darauf zu pochen, war nicht notwendig.
Um zu ermessen, wie enorm die Bedeutung für Österreich ist. Der Skisport hat das Land über ein Jahrhundert kulturell geprägt. Verborgene Täler wurden touristisch erschlossen und dadurch wohlhabend. Eine ganze Industrie hängt daran. Skitourismus, Bergbahngesellschaften, Skihersteller, Skischulen, Restaurants. Tausende Arbeitsplätze, erläutert Sporthistoriker Rudolf Müllner von der Universität Wien.
Wenn diese Tourismusmaschine in Stottern kommt, dann ist es natürlich wirtschaftlich unglaublich schwierig für Dörfer, Kommunen, und natürlich auch für Betriebe. Das sind tausende Arbeitsplätze. Und es gibt in diesem Land, da können Sie sicher sein, ganze Heerscharen von Marketing- und Tourismusstrategen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen und versuchen, hier gegen zu steuern.
Gegen Entwicklungen, die unaufhaltsam voranschreiten. Klimawandel, schmelzende Gletscher, rückläufiger Skitourismus. In den Schulen ist Skifahren im Sportunterricht längst nicht mehr selbstverständlich und auch die mediale Aufmerksamkeit muss der Skisport inzwischen mit anderen gesellschaftlichen Ereignissen und Aktivitäten teilen.
Da geht es ja nicht nur darum, was den Rennlauf betrifft und dass man Kunstschnitt befährt, sondern es geht um dieses ganze Setting von Alpinismus, Neoalpinismus, dieses Heimatgefühl, Berge, Traditionen und so weiter. Also hier wird ein ganzes Setting mittransportiert, das auch natürlich immer wieder mitschwingt bei diesen Skiübertragungen.
Das auch seine Helden braucht. Die Identifikationsfiguren und die Erfolge für den österreichischen Skiverband ÖSV. Dessen Präsident Peter Schröcksnadel fand zwar viele bewundernde Worte für Marcel Hirscher und seine Entscheidung, dass er es aber sicher gerne anders gehabt hätte, schwingt auch in diesem Statement mit.
Bei den Herren, ich habe das nachgezählt, wenn man die Punkte von Marcel im Herren-Gesamtcup, also Nationencup, abzieht, dann sind wir 100 Punkte hinter der Schweiz. Mhm. Also das wird für uns sehr, sehr schwierig.
Nicht nur die Frage nach der nächsten Generation, die diese Punkte- und Imagelücke von Marcel Hirscher im Skileistungssport füllen könnte, dürfte Österreich jetzt beschäftigen, sondern auch, wie es ganz generell im Verhältnis zum Skisport steht.
Jessica Sturmberg über den Hype um den Rücktritt von Marcel Hirscher. Und ganz am Ende noch ein ganz frisches Ergebnis aus der Handball-Bundesliga. Topspiel zwischen den beiden noch ungeschlagenen Teams SC Magdeburg und THW Kiel. Und die Magdeburger haben vor wenigen Sekunden 32-31 gewonnen, bleiben damit erst einmal Tabellenführer, Kiel auf dem 5. Platz. Ein Spiel weniger auf der Rechnung. Den Spielbericht dazu gibt's bei uns in Sport aktuell, 22.50 Uhr heute Abend hier im Deutschlandfunk. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Bis hierher danke fürs Zuhören, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Ich bin Matthias Friebe. Schönen Abend noch.